Unser Kooperationspartner ist die TakeCare Immobiliengruppe. TakeCare Immobilien hat sich zur Aufgabe gemacht, die Wirtschaftlichkeit und das Geldverdienen im Immobilienbereich auf der einen Seite mit dem Leben im Alter auf der anderen Seite zu kombinieren. Denn eins ist sicher, wir werden alle älter und mit dem Alter verändern sich die Ansprüche an deinen, an meinen, an unseren Lebensraum. Das muss aber nicht unbedingt jedes Mal einen nur selbst betreffen. Möglicherweise ist es auch ein Elternteil oder ein naher Angehöriger, der davon betroffen ist und nun ist guter Rat teuer. Doch genau dafür hat die TakeCare Immobiliengruppe ein Angebot. Sie haben an über 300 Standorten in Deutschland ein bevorzugtes Belegungsrecht zu über 20.000 möglichen Pflegeplätzen, die genau auf die Bedürfnisse an das Leben im Alter zugeschnitten sind. Wenn du wissen willst, ob auch bei dir in der Nähe ein passender Standort ist, dann findest du unten in den Shownotes einen Link oder du tippst einfach auf www.takecare.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute. Der nächste Regulierungshammer. Das Ende für möblierte Wohnungen. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat ein ganzes Bündel neuer Maßnahmen vor, die unter anderem den Markt für möblierte Wohnungen treffen sollen. Wie sind die Maßnahmen einzuordnen? Das ist unser Thema heute hier in der 1a Lage und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Wie groß ist eigentlich der Markt für möblierte Wohnungen? Was plant die Bundesregierung? Wie ist der Vorschlag zu beurteilen? Was plant die Bundesregierung außerdem? Es geht ja nicht nur darum, dass wir hier den möblierten Wohnungen zu Leibe rücken. Und worauf müssen sich Vermieter in der Zukunft einstellen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr erfährst du hier in dieser wunderbaren Episode der 1a Lage. Und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. Gemeinsam mit TakeCare.de, deinem Immobilienpartner für Leben und Wohnen im Alter, präsentieren wir euch die 1a Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnung und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind für euch eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a Lage, der Immobilienpodcast. Und heute haben wir mal wieder ein Thema zu fassen, wo Menschen sich Gedanken darüber machen, wie andere Menschen, die eigentlich motiviert sein sollten, diesen Staat voranzubringen, nämlich mit einem eigenen Investment, in einem eigenen Unternehmen, wie man die noch weiter bestrafen kann, wie man die härter an die Kandare kriegt und wie man so richtig alles abwirkt, was irgendwie noch Spaß machen kann in diesem ohnehin schon völlig überdimensioniert regulierten Markt. Ihr kriegt schon mit, ich habe ein bisschen Puls bei diesem Thema und deswegen ist es gut, dass wir ihn hier haben, unseren ausgeglichenen und auch immer beide Seiten betrachtenden und weit über alle bekannten Grenzen hinaus geschätzten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
So, es war zu erwarten und wir wussten auch, dass das irgendwann mal kommen würde. Und irgendwie war ja schon auch angedacht im Koalitionsvertrag, dass man da nochmal genau hingucken wollte. Dieses möblierte Wohnen, das ist ja irgendwie, und tatsächlich hat es natürlich auch irgendwie Leute gegeben, die es völlig übertrieben haben. Darüber brauchen wir nicht reden, aber wenn man ein System hat, das ein bisschen Missbrauch hat, muss man ja eigentlich das Kind nicht mit dem Bade ausschütten oder eben doch. Aber wenn man in dieser Koalition hat, dann hat man vor allen Dingen eine Richtung, nämlich Steuererhöhung. Und so ist es natürlich nur richtig, dass man sagt, also da wird Geld verdient, da möchte ich jetzt gerne bei. So. Und deshalb müssen wir mal wissen, Michael, wie groß ist eigentlich der Markt für möblierte Wohnungen? Worüber reden wir? Lohnt sich das? Oder ist das eigentlich sowieso ein Thema, was nur innerhalb des Immobilienmarktes ein randständiges Dasein führt? Oder ist es mitten aus dem Herzen des Immobilienmarktes? Gib uns mal ein Gefühl dafür. Wie groß ist der Markt für möblierte Wohnungen?
Ja, genau. Dieser Markt für möblierte Wohnungen, da wird ja viel drüber diskutiert und es geisterten jetzt Anfang des Jahres, und darauf hat sich Frau Hubig ja auch bezogen, einige Daten auch herum. Da hieß es dann, ein Drittel der mittlerweile inserierten Wohnungen sind möbliert und der Anteil ist wahnsinnig gestiegen. 2012 waren es nur 15% der Inserate, die möbliert waren, und jetzt, wie gesagt, ein Drittel. Und das wurde dann auch herangezogen, um zu sagen, naja, da müssen wir gegen vorgehen. Hier geht's um eine Umgehung der Mietpreisbremse und da müssen wir dann ran. So, und hier ist es aber wirklich total spannend, sich mal mit Statistik auseinanderzusetzen, ja, weil wir beziehen uns hier auf einen Anteil. Wenn man sich das aber mal wirklich anschaut, also es gibt erstmal, es gibt bei den Inseraten zwei unterschiedliche Sondervermietungsformen. Das eine ist Wohnen auf Zeit. Das ist typischerweise auch möbliert, aber das sind Wohnangebote, die eben nur temporär gegeben werden. Und dann finden sich eben möblierte Wohnungen, also normal vermietete Wohnungen, aber eben möbliert. So, und wenn man sich jetzt diese Inserate mal separat anschaut, dann stellt man fest, naja, da ist gar nicht so viel passiert. Also bei dem Wohnen auf Zeit haben wir eigentlich seit 2018 in den 7 Großstädten, in den 7 größten Städten in etwa das gleiche Niveau an Angeboten. Das sind so etwa 40.000 Inserate pro Jahr. Dazu gleich nochmal mehr. Wenn wir die möblierten Wohnungen uns anschauen, da stellen wir einen Anstieg fest. Das ist seit 2018 um etwa 5.000 Inserate gestiegen pro Jahr. Ne? Also da haben wir einen gewissen Anstieg, aber das ist nicht die Wahnsinnsentwicklung, die man sich vielleicht vorstellen könnte, wenn man jetzt auf die Inserate, auf diese Anteile schaut. So, und ich glaube, das Problem ist eher, von der anderen Seite her, wir haben nämlich nur noch 108.000 normale Vermietungen in den Portalen. Ne? Also das heißt, seit etwa 2018, da waren wir noch so bei 140.000 und jetzt sind wir bei 108.000. Also da kommt ein Teil her dieses Anstiegs, dass eben die konventionellen Angebote zurückgegangen sind. Und dafür gibt's ja handfeste Gründe. Das eine ist, wir haben eine Situation mit einem sehr angespannten Wohnungsmarkt, wo wir feststellen müssen, dass es sich für viele Vermieter gar nicht mehr lohnt, überhaupt zu inserieren. Also wenn ich eine normal bepreiste Wohnung in den Top 7 habe, dann muss ich jetzt gar nicht bei ImmoScout oder ImmoWelt schalten, dann kann ich mich einfach in meinem Bekanntenkreis umhören und dann kriege ich schon einen Mieter. Den kann ich mir dann in Ruhe aussuchen, muss jetzt nicht 100 Leuten dann schreiben, es passt nicht oder wird halt da einfach bombardiert mit Anfragen. Also deshalb, viele meiden sowieso schon die Inserate. Und das andere ist, das hatte das IFO-Institut ja vor kurzem herausgearbeitet, die Fluktuation im Wohnungsmarkt ist deutlich geringer geworden. Wir hatten typischerweise früher immer gesagt, die Menschen ziehen alle 10 Jahre um. Mittlerweile liegt das eher bei 15 Jahren. Ja, das heißt, gerade in den Großstädten, wer eine Wohnung hat, der gibt sie nicht mehr auf, weil der Wohnungsmarkt eben so umkämpft ist. Und das heißt, dann gibt natürlich auch weniger konventionelles Angebot rein. So, und wir haben jetzt mal eine Rechnung gemacht, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, es sind diese 15 Jahre, dann müssten eigentlich auf den Portalen, gegeben die Zahl der Haushalte, gegeben die Eigentümerquote etc., müssten eigentlich 270.000 Umzüge in den größten 7 deutschen Städten stattfinden pro Jahr. So, werden nur 108.000 angeboten, also man sieht, da gibt's einfach eine große Vermeidung dieser Portale. Und das andere ist, wenn du jetzt die 70.000 Inserate auf die Sondervermietung dir anschaust, dann ist das ja auch total irreführend, weil natürlich bei dem temporären Wohnen kommen die ja mehrmals im Jahr auf den Markt. Ja, klar, du hast vielleicht 3 Monate nur, so, wenn du das mal unterstellst, dann sind es etwa nur natürlich nur ein Viertel dieser Angebote oder vielleicht sogar alle 2 Monate, dann bist du bei 18.000 Inseraten. Also wir kommen eher darauf, es ist ein Anteil von etwa 6%, den diese möblierten Wohnungen und Sondervermietung ausmachen. Der Großteil ist nach wie vor regulär. Also insofern ist das jetzt vielleicht ein wachsender Markt, aber er hat nicht die Bedeutung, die suggeriert wird, wenn man jetzt auf eine Quote von 33% bei den Inseraten schaut.
Und sag mal, also wenn man das um all die Faktoren, die du gerade genannt hast, sozusagen deflationiert, also ist es ja in dem Fall nicht, aber wenn man das mal rausrechnet, kann man dann am Ende noch feststellen, dass es einen Anstieg gibt und wenn ja, wie groß ist der?
Naja, wie gesagt, es sind bei den Wohnen auf Zeit gibt's ja gar keinen Anstieg eigentlich, bei dem anderen gibt's einen Anstieg um 5.000 Einheiten von 22.000 auf 27.000, wenn du es aber zusammennimmst mit dem anderen, bist du bei einem Wachstum von, jetzt muss ich es überschlagen, naja, sagen wir mal 6-7% vielleicht.
Auf der Basis von den 6%.
Genau.
Das heißt, gegeben an der Gesamtmenge reden wir über noch nicht mal 0,1.
Naja, also wir wollen es jetzt nicht weiter verwirren, ne? aber es ist, also der Anteil ist etwas gestiegen, ja, wenn ich es jetzt grob überschlage, ist der vielleicht von 5-6% gestiegen. Ja, also okay. Das heißt, jetzt sind nicht mehr 95% der Angebote konventionell, sondern nur noch 94%.
Und hältst du es für möglich, dass in den Ministerien, ich meine, wir reden über die Bundesjustizministerin, Die hat nicht nur ein kleines Ministerium, die hat ein Riesenministerium. Da sitzen richtig viele Menschen drin und die sind richtig klug. Die haben alle studiert. Davon müssen auch welche statistische Grundausbildung haben. Hältst du es für möglich, dass die alle diese Rechnung nicht gemacht haben? Oder dass die zu einem anderen Ergebnis kommen? Also hältst du es für möglich, dass jemand nicht auf genau das Ergebnis gekommen sein kann?
Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Meine Erfahrung ist, dass im Justizministerium wenig Statistiker sind und wenig Ökonomen sind, sondern es sind halt Juristen. Und ich erinnere mich noch, wie Frau Hubig dann vor einem Dreivierteljahr ja schon mal sagte, naja, sie ist halt von der SPD und deswegen möchte sie auch gerne regulieren. Das ist die Logik. Und dafür nimmt man dann im Zweifel das, was gut passt.
Okay, aber also Juristen sind ja kluge Menschen. So. Also in der Grundtendenz können das keine Dummerjane sein, weil die haben ja irgendwann auch mal Jura studiert. Und wenn die in die Verbeamtung rein wollen, das heißt ins Ministerium, dann müssen sie ja auch in der Lage gewesen sein, das erste und das zweite Staatsexamen zu machen. Das heißt, wenn ich eine Grundlage oder eine Grundlage für die Begründung herleite, die statistisch ist, dann muss ich doch erwarten können, dass die auch irgendwie rechnen. Haben die mal bei euch angeklopft? Haben die irgendwie sich, also gibt es eine Chance, dass man das wirklich übersehen hat, dass es hier eigentlich gar nicht so einen richtig großen Zuwachs gegeben hat?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es gibt ein Gutachten ja vom BBSR, das dem zugrunde liegt, wo diese Zahl ja herkommt. Ich muss gestehen, ich habe das Gutachten von den Kollegen jetzt nicht komplett durchgelesen. Es findet sich sicherlich auch diese andere Zahl. Aber es ist natürlich, wie das so ist. Man nutzt dann das, was einem gut in den Kram passt. Ich meine, man kann natürlich auch darüber diskutieren und sagen, naja, gut, auch wenn das Problem nicht so groß ist, ist es aber vielleicht ein relevantes Thema. Ne? Also von daher, Zahlen sind sicherlich nicht das Einzige. Wir können ja auch, und ich habe da durchaus eine gewisse Sympathie, wir haben ja auch bei Airbnb drüber diskutiert, naja, jede Airbnb-Wohnung verhindert möglicherweise eine reguläre Vermietung. Aber wir müssen uns eben genauer damit auseinandersetzen, wofür diese Wohnungen auch gebraucht werden. Aber dazu vielleicht gleich mehr.
Genau. Also worauf ich hinaus will, ist die SPD, also die Steuererhöhungspartei Deutschlands, ist natürlich groß im Regulieren, verstehe ich auch. Ich finde diese etwas reflexartige auch Argumentationsherleitung ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Aber wir können feststellen, es ist Populismus, oder? Ich glaube, das können wir wissenschaftlich herleiten. Das ist blanker Populismus und entbehrt jeglicher Datengrundlage. Ich meine, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Wir haben hier, wenn es hochkommt, 1% Steigerung bei insgesamt abnehmenden Zahlen, die auch die Politik zu verantworten hat, mit der Überregulierung von der Mietpreissteigerung, mit einer Überregulierung bei dem Thema Genehmigungen. Also das sind ja alles hausgemachte Regulierungsthemen. Und jetzt habe ich irgendwie einen kleinen Anstieg und dann gibt's wieder Populismus. Und die SPD ist zur Stelle und sagt, hier, ich bin die Steuererhöhungspartei Deutschlands. Da hauen wir jetzt mal eine schöne Regulierung rein. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen mehr abzapfen. Das ist ja genau das Thema, was wir im Moment überall erleben. Lass uns reinschauen. Was haben Sie sich denn ausgedacht? Was plant die Bundesregierung?
Genau, also bezogen auf die Möblierung und das temporäre Wohnen ist jetzt geplant, maximal 6 Monate Befristung. Also du darfst nicht länger temporär vermieten als 6 Monate. Und das ist das eigentlich Gravierende, nur noch maximal 5% Möblierungszuschlag. Also zum Hintergrund, wir haben ja jetzt die Mietpreisbremse. Und ich kann natürlich auch für möblierte Wohnungen gilt die Mietpreisbremse, das ist ganz klar. Aber es gab immer eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe eine Möblierung und deswegen nehme ich etwas mehr. So, und das hat man jetzt auf 5% möchte man in Zukunft. Das ist ja noch ein Referentenentwurf, also das wird auch noch diskutiert werden. Aber das möchte man auf 5% kappen, maximal, ja, damit man eben die Mietpreisbremse nicht mehr umgehen kann.
Man könnte ja den Rest einfach auch wegbesteuern, ne? Man sagt, man lässt einfach 5% bei dem Eigentümer und den Rest, da macht man eine Sondersteuer drauf. Und dann schöpft man das einfach ab. Wie wäre es denn damit? Ich meine, Steuererhöhungspartei Deutschlands. Wäre doch mal ein Zusatz. Na gut. Es ist unglaublich. Es ist einfach wirklich unglaublich. Hauptsache, man haut überall seine Krallen rein. Was denkst du, ist der Vorschlag, ist sehr gut? Also ist das etwas, das geeignet ist, hier ein reales Problem irgendwie in den Griff zu kriegen? Oder?
Also Hauke ist gut drauf heute.
Ich habe echt Puls bei dem Thema, das kann nicht wahr sein, dieser Regulierung. Ich meine, im Immobilienmarkt befinden wir uns sowieso in einem der stärksten regulierten Märkte. Und jetzt findet man immer noch einen Winkel und noch eine Ecke, wo man noch reingehen kann. Ich verstehe es nicht. Es hat inzwischen niemand mehr so richtig Bock zu bauen. Also, und überhaupt als Investor da reinzugehen und zu sagen, ich stelle Wohnraum zur Verfügung. Nee. Also da ist noch ein Spalt. Ein Spalt ist da. Wir reden ja gar nicht mehr über eine Lücke. Wir reden nur noch einen Spalt. Da können wir aber auch noch einen Keil reinschieben. Ich verstehe es nicht.
Also ich möchte ein bisschen differenzieren, ne? Ich meine, es gibt tatsächlich ja Vermieter, die, also kenne ich sogar aus dem Bekanntenkreis, die haben eine Wohnung, die vermieten sie und die stellen dann ein Schuhregal in den Flur und sagen, die ist möbliert und rechtfertigen damit eine deutlich höhere Miete. So, und da muss man sagen, das ist auch nicht in Ordnung, ne? Also wir können über die Mietpreisbremse diskutieren und sagen, die ist nicht vernünftig, teile ich total, ne? Aber natürlich gibt's da gewisse Umgehungen. So, aber
darf ich aber bitte da einmal was zu sagen? Ja, es gibt schwarze Schafe. Das muss ein für alle Mal geklärt sein. Den gibt es im Übrigen in jedem Markt. Es gibt, und das ist sozusagen die Umkehrlogik, auch gerade für die SPD. Es gibt auch in den Sozialsystemen, gibt es Missbrauch. Da gibt es Leute, die melden sich mit falschen Daten irgendwo an, die schöpfen ab, die haben diverse Kinder im Ausland. Diese ganzen populistischen Beispiele, die sich alle dazu eignen, um vor allen Dingen Ausländerhass zu schüren, aber davon mal abgesehen, ist das ein Missbrauch des Sozialstaates. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen zu sagen, naja, da gibt's Missbrauch, dann schaffen wir den Sozialstaat mal ab. Sondern das ist etwas, das nehmen wir als Systemlogik in Kauf. Wenn es ganz viele Menschen betrifft, dann gibt es Missbrauch. Das haben wir einfach im System. Das kannst du doch nicht als Argument hernehmen und zu sagen, und an diesen Einzelbeispielen diskutieren wir jetzt im Übrigen den gesamten Markt weg. Das würde doch umgekehrt mit dem Sozialsystem auch niemand machen. Das würde überhaupt niemand, also da gibt es jemand, der rennt ständig zum Arzt, der ist gar nicht krank, der liegt im Übrigen der Krankenkasse auf der Tasche. Was? Der ist schon wieder in der Lohnfortzahlung? Hammerhart. Da müssen wir jetzt, also die Krankenkasse, also Krankenversicherung, die schaffen wir ab. Würde niemand auf die Idee kommen, natürlich gibt es Missbrauch. Und natürlich gibt es immer schwarze Schafe, egal in welchem Markt du dich befindest. Trotzdem kommt doch niemand auf die Idee, dafür den gesamten restlichen 99% aufrecht schaffenden Markt abzuschaffen. Das ist doch Hirnverbrannt. Die Logik ist doch nicht rund.
Okay, trotzdem gibt es da natürlich ein gewisses Argument, ne? Und natürlich versuchst du Regeln.
Populismus.
Natürlich versuchst du dann Regeln zu finden, um das zu vermeiden. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, du triffst eigentlich hier mit dieser Regulierung jetzt total die Falschen. Das ist eigentlich das Problem. Ja, denn wir müssen uns ja klar machen, woher kommt das eigentlich? Also, warum haben wir jetzt auch teilweise mehr möblierte Wohnungen? Warum müsste das vielleicht sogar noch mehr steigen? Naja, das geht natürlich einher mit den Bedarfen, die wir im Wohnungsmarkt haben. Wir haben
nicht mehr Du meinst, da gibt es ein Angebot, das eine Nachfrage hat? Nein. Erzähl doch sowas nicht. Wirklich. Es gibt Menschen, die greifen darauf zurück. Unglaublich. Jetzt wirst du wirklich komisch, Herr Professor.
Also, wir haben mehr ausländische Fachkräfte in den letzten Jahren. Wir haben mehr internationale Studierende. Ich habe jetzt auf 2024 mal geschaut, da sind alleine 60.000 Menschen aus Indien zu uns gekommen. Es sind fast 80.000 Menschen aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Für die ist es so, alle, die außerhalb der EU nach Deutschland kommen wollen, Arbeitsvisum haben wollen, die müssen ja nicht nur einen Arbeitsplatz nachweisen, die müssen eine Wohnung nachweisen. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss aus Neu-Delhi heraus oder aus Istanbul heraus mir eine Wohnung in München oder in Berlin suchen, ist das wahnsinnig schwer. So, und die brauchen dann einfach ein Angebot, das eben auch möbliert ist und das irgendwo zugänglich ist. Ja, und genauso ist das mit dem internationalen Studierenden. Und ich meine, wir sind ja total darauf angewiesen, dass wir Menschen hier nach Deutschland holen, die hier arbeiten wollen, weil wir einfach ein schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial haben. Das heißt, wir haben immer weniger Menschen, die hier arbeiten können. Und das müssen wir eben kompensieren. Und dafür müssen wir natürlich auch die Voraussetzungen schaffen. Und eine Voraussetzung ist eben, dass es eben auch ein entsprechendes Wohnungsangebot gibt. So, und wenn wir jetzt mal diese Regulierung anschauen, dann ist es einfach ein Riesenproblem. 6 Monate in einer möblierten Wohnung ist einfach nicht ausreichend. Ja, viele Menschen sind vielleicht nur ein Jahr hier. So, warum sollen die jetzt nach 6 Monaten ausziehen? Und wo sollen die denn dann hinziehen? Sollen die dann in die nächste möblierte Wohnung, nur weil die Regulierung sagt, das passt nicht? Oder auch zum Orientieren. Ne? Also viele Leute sagen einfach, es dauert lange, bis man dann die passende Wohnung überhaupt findet. 6 Monate kann da einfach zu knapp sein. Was aber noch schlimmer ist, diese 5%. Wir haben uns das angeschaut. Der Aufschlag für möblierte Wohnungen ist typischerweise 20%. Ja, 20% auf die Netto-Kaltmiete. Und das ist relativ konstant über die letzten Jahre. Da gibt's keine Dynamik. Ja, also die Mieten sind insgesamt gestiegen, aber die Aufschläge für möbliertes Wohnen sind nicht stärker gestiegen. So, was bedeutet das, wenn ich das jetzt auf 5% kappe? Dann werden die, die eben ein ordentliches Wohnungsangebot haben, sagen, das lohnt sich nicht mehr, das können wir nicht mehr anbieten. Während derjenige, der vielleicht das Schuhregal hat und das System irgendwie umgehen will, der wird sagen, na gut, ist immer noch besser als nix. Das Schuhregal kriege ich immer noch finanziert damit. Also darauf will ich hinaus. Wir treffen eigentlich die Falschen damit, ja, und das ist ein Riesenproblem und wir nehmen uns damit einen Markt, den wir eigentlich dringend brauchen, um unseren Arbeitsmarkt in Schwung zu halten.
Ja, vielleicht will hier auch keiner mehr arbeiten, weil sowieso alles wegbesteuert wird. Grüße an die SPD. Und darüber hinaus ist das ja vielleicht...
Und das ist ja die Berliner Strategie, ne? Wir machen uns so arm, dass das Wohnen dann auch wieder billig ist. Ne? Das ist doch... Das ist ja auch eine Wirklichkeit. Ach,
es ist wirklich abgefahren. Aber vielleicht ist das ja auch, also gerade weil du so die Türkei und Indien und so erwähnst, vielleicht ist ja auch der geheime Plan einfach eine Osterweiterung der EU. Das mit der NATO-Erweiterung, das ist ja immer so ein bisschen strittisch, siehe Ukraine. Vielleicht machen wir einfach eine EU-Erweiterung, dann brauchen die auch keinen temporären Wohnraum mehr, dann sind die sowieso ganz frei herzukommen und vielleicht haben wir dann auch kein Problem mehr mit Leuten, die arbeiten wollen, wenn sie herkommen. Okay, wieder zurück. Ich versuche ernst zu bleiben, aber es ist wirklich absurd. Es ist so absurd und ich könnte wirklich platzen, dass das, also das muss einem doch selber die Schamesröte ins Gesicht treiben, so einen Unsinn zu populismusieren. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Verb gibt. Was plant die Bundesregierung denn noch so? Hat sie noch was im Köcher? Sag.
Ja, es gibt noch 2 schöne Sachen. Das eine ist die Kappung der Indexmiete bei 3,5%. Wir erinnern uns, das Jahr 2022, die Inflationsrate ist stark gestiegen. Und danach kam eigentlich die Diskussion auf, müssen wir die Indexmiete nicht irgendwie verbieten? Gab es sogar teilweise die Vorschläge. Jetzt kommt hier eine Kappung bei maximal 3,5%. So, und das ist tatsächlich auch echt problematisch, vielleicht zum Hintergrund. Also ich bin ein großer Freund der Indexmiete. Warum? Weil sie eigentlich für beide Seiten vorteilhaft ist. Wenn wir das mal über die letzten 20 Jahre uns anschauen, die Löhne sind eigentlich immer stärker gestiegen als die Verbraucherpreise. So, das heißt, wenn meine Miete mit den Verbraucherpreisen steigt, sinkt in der Regel meine Wohnkostenbelastung. Ja, das ist jetzt ein Jahr, wo es nicht geklappt hat, aber ansonsten hat das eigentlich immer hervorragend geklappt. Und für den Vermieter ist es natürlich auch eine Planungssicherheit. Ich habe auf jeden Fall die Realwertsicherung. So. Und ganz wichtig ist jetzt, Indexmieten werden vor allen Dingen im Neubau genutzt. Warum? Weil wenn man die Indexmiete vereinbart, hat man keine Chance mehr auf eine Modernisierungsumlage. Also machst du eben eine Indexmiete, weil du sowieso keine Modernisierung planst beim Neubau, ist ja klar. So, und wenn ich jetzt das kappe, dann habe ich eine zusätzliche Unsicherheit drin. Möglicherweise, wenn wir die mit den Schulden so weitermachen oder wenn sich die Lage vielleicht insgesamt ändert, dann könnten wir auch mal wieder mehr Inflation haben. So, und das muss ich dann einpreisen, dass ich dann möglicherweise eben keine Realwertsicherung mehr habe. So, und wie preise ich das ein? Naja, im Zweifelsfall muss ich eben eine höhere Ausgangsmiete verlangen. So, und wenn ich eine höhere Ausgangsmiete, aber ja doch, im Neubau darf ich das schon. Ja, aber das Problem ist ja, ich muss dafür auch eine Zahlungsfähigkeit haben. So, und das heißt, wenn ich jetzt nochmal, wir sehen ja, wir haben ein Riesenproblem mit den Baukosten. Bauen ist extrem teuer. Es ist jetzt schon schwierig, überhaupt eine Miete zu finden, die dann noch eine Zahlungsfähigkeit findet. Wenn ich die jetzt noch weiter steigern muss, wird es einfach unwahrscheinlicher, dass ich überhaupt neu baue. Ja, das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Problematik, dass wir den Neubau belasten wollen mit einer solchen Regulierung der Indexmiete. Das ist das eine. Und das andere, was man machen möchte, ist die Schonfristregeln nochmal ausweiten. Bis jetzt ist es so, wenn die Mieter Mietrückstände haben, dass es dann eben auch eine ordentliche Kündigung geben kann und die müssen dann entsprechend auch ausziehen. So, und jetzt ist es so, wenn dann doch nochmal etwas gezahlt wird, dann kann man, dann wird die Kündigung erstmal wieder hinfällig. Das heißt, wir haben eine weitere Schonfrist oder eine längere Schonfrist letztlich. Sprich, es wird noch schwieriger für Vermieter, Mieter rauszusetzen, die einfach nicht zahlen wollen. Die können dann natürlich auch strategisch teilweise nochmal ein bisschen zahlen. Und es wird damit noch schwieriger, natürlich problematische Fälle rauszukriegen. Natürlich muss man sagen, ja, es geht hier um Mieterschutz, aber wir wissen aus der Praxis natürlich auch, die Regeln sind schon sehr, sehr großzügig. So, das Einzige, was ein bisschen positiver ist, das wollen wir auch erwähnen, die Wertgrenze für Mieterhöhung nach dem sogenannten vereinfachten Verfahren wird von 10.000 auf 20.000 Euro erhoben. Das heißt, wenn man Sanierung durchführt, dann muss man bislang, wenn die Grenze unter 10.000 Euro ist, kein Einverständnis des Mieters haben. Es ist alles relativ einfach dann durchzuführen. Diese Wertgrenze wird jetzt auf 20.000 Euro erhoben und damit wird es dann etwas erleichtert. Aber wie gesagt, im Verhältnis zu den anderen Maßnahmen macht es dann wirklich den Braten nicht fett.
Es ist so schön in Deutschland, weißt du? Es ist wirklich schön. Wir sind hier total sicher. Okay, es gibt niemanden mehr, der uns ein Angebot machen will, aber wir sind so sicher. Gott sei Dank haben wir kein Risiko mehr. Wenn ich erstmal Mieter bin, dann ist es eigentlich besser, als wenn ich die Immobilie kaufe, weil dann sitzt mir die Bank im Nacken. Aber wenn ich also zahlende Kunden sind einfach auch völlig überbewertet in einem Markt, der funktionieren soll. Finde ich völlig richtig. Vielleicht könnte man zukünftig, weil ja jetzt durch diese Regelung das Einnahmerisiko für den Vermieter steigt, könnte man doch nochmal die Eigenkapital-Hinterlegungsquoten bei den Banken für die Finanzierung von Wohnraum erhöhen. Damit wenigstens noch ein paar weniger Leute, ja, aber das ist doch irgendwie in der Sicherheitsdenke total richtig, oder? Ich meine, wenn ich potenziell irgendwie ganz lange Mieteinnahmen aussetzen muss oder ich muss mich darauf einstellen, dann ist doch so ein Investment in Wohnraum viel unsicherer. Muss ich doch als Bank dann einen Eigenkapitalaufschlag nehmen, weil das Risiko ist ja höher, ist doch klar, oder?
Bringen die BaFin nicht auf Ideen.
Ja, aber das ist doch die Logik von dem. Wir drehen an einer Stelle, dann passiert an der anderen was, dann drehen wir an der anderen Stelle auch nochmal. Und es kommt aber niemand auf die Idee, dass es hausgemachte Problematiken sind. Egal. Lass uns das abbinden und sag uns doch bitte, worauf müssen wir uns als Vermieter in Zukunft einstellen?
Ja, also das, was jetzt hier kommt, ist, glaube ich, nicht das Ende. Ich glaube, wir werden noch weitere Regulierungen auch diskutieren. Im Endeffekt ist es ja so, dass man schon als Vermieter auch damit rechnen muss, dass es neue Eingriffe gibt, ja, und damit sich auseinandersetzen, was da so alles passiert. Auch auf Landesebene, ne, ist es ja sehr, sehr spannend, was in diesem Jahr in Berlin passieren wird. Wir haben die Vergesellschaftungsdebatte, wir haben aber auch die SPD, die da noch eigene Vorstellungen hat. Ich weiß gar nicht, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass die SPD ja plant, die Rendite zu begrenzen im Mietwohnungsmarkt. Also
finde ich völlig gerechtfertigt. Die sollte man auf null drehen. Das Wohnen ist so wichtig, damit sollte man kein Geld finden. Das ist völlig, also finde ich nicht in Ordnung.
Da findest du viel Applaus in einigen Städten. All das kostet letztlich Planungssicherheit. Ne? Das ist das, was ja auch Hauke schon ausgeführt hat. Viel plastischer, als ich das kann. Also, und im Endeffekt ist es ja so, dass wir einfach sehen müssen, das Thema wird damit auch immer komplexer. Ja, ich muss mich mit immer mehr Fallstricken auseinandersetzen. Ich muss genau gucken, was ist noch erlaubt, was ist nicht erlaubt, woran muss ich mich halten, wo muss ich vielleicht auch reagieren, gerade in den Großstädten. Und ich meine, das, was damit getrieben wird, ist ja eigentlich eine Professionalisierung. Und das ist so ein bisschen diese Sorge, die man auch haben kann. In Deutschland haben wir rund 60% private Vermieter, oftmals Kleinvermieter, die das so zur Altersvorsorge machen und nebenbei. Und das wird eigentlich immer schwieriger, gerade in den Großstädten. Ich glaube, auf dem Land, so im Umland vielleicht, funktioniert das auch noch einigermaßen. Aber in den Großstädten wird das immer schwieriger. Das heißt, es nimmt dann eher die professionellen Anbieter zu, die dann aber natürlich eigentlich sogar noch mehr Renditeinteresse haben und die das ja auch verfolgen müssen. Also wir haben da so ein Hase-Igel-Spiel eigentlich, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, eine ungünstige Entwicklung. Und wir werden das aber weiter sorgsam beobachten.
Dieser Euphemismus, es ist eine ungünstige Entwicklung. Nee, lass uns das. Also ich bin total froh, dass wir in Deutschland leben, wo der Markt einfach niemals von alleine laufen kann. Das kann hier nicht von alleine funktionieren. Deshalb regulieren wir den so weit, bis es Ausweichbewegung gibt und dann regulieren wir die Ausweichbewegung. Und weil die ein höheres Risiko haben, machen wir die Banken gleich auch noch mit platt. Und dann gibt's, also das ist doch alles Wahnsinn. Naja. Alleine die Aussage, das muss man einfach an dieser Stelle mal kennzeichnen. Die Selbstverständlichkeit, in der du formulierst. Ich glaube, es ist ganz klar, also als Vermieter muss man sich hier schon noch auf weitere Eingriffe einstellen. Ist doch ein Hammer, oder? Wo sind wir denn aber hingekommen?
Siehst du denn irgendwo eine Liberalisierungstendenz?
Ich sehe eine Untergangstendenz. Ich habe ja an anderen Stellen, ich meine, ich habe ja diverse auch Genehmigungsverfahren, die geradezu absurd sind. Da sind dann Wettbewerbe, die natürlich vom Investor oder Antragsteller bezahlt werden. Da sind in der Zwischenzeit sind da Projektfinanzierungen, die laufen. Interessiert überhaupt niemanden über 2, 3, 4, 5 Jahre. Und dann hinterher wird noch das letzte Geschoss diskutiert, nachdem der Fußabdruck der gesamten Dekubatur natürlich kleiner werden musste, weil so und Effizienzgeschichten spielen auch keine Rolle. Jetzt können wir uns städtebaulich aber nicht vorstellen, dass da jetzt noch 2 Stockwerke draufkommen. Seid ihr nicht ganz frisch? Wer soll denn noch Bock haben, überhaupt irgendwas zu bauen? Ich verstehe es nicht. Also ich kriege echt Plack dabei. Ich verstehe nicht, warum auf der anderen Seite nicht verstanden wird, dass Interessenausgleich nicht heißt, ich drehe den Markt zu, sondern heißt, ich sorge dafür, dass die Leute, die ein Bedürfnis haben, nämlich zu wohnen, auf die Leute treffen, die auch ein Bedürfnis haben, nämlich Geld verdienen, die den Wohnraum aber herstellen müssen. Dass es da einen Interessenausgleich gibt, klar. Aber wir leben ja nicht mehr in der Niedrigzinsphase, wo sich jede Ampel sofort refinanziert, wenn man nur 6 Monate drauf wartet. So, wir haben ja keine Preissteigerung mehr, die ins Unermessliche gehen. Wir haben eine normale Zinslandschaft. Ich verstehe nicht, warum das nicht in der Politik ankommt. Ich verstehe nicht, wie man da auf die Idee kommen kann, dass man alles auf Null dreht und dass es trotzdem irgendwie weitergeht. Und die Wohnungsbauzahlen sprechen ja eine eindeutige Sprache. Es
ja,
wird
ja, definitiv.
Völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Ich höre an dieser Stelle auf. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du so sachlich bleiben konntest, selbst mit mir an der Seite. Ich habe festgestellt, dass es dir an der einen oder anderen Stelle auch unangenehm ist. Ich entschuldige mich bei dir, lieber Zuhörer, aber da hält's mich inzwischen nicht mehr auf den Bänken. Ich kann nicht verstehen, wie man so wenig Sachkompetenz für Marktbildung in der Politik ignorieren kann und einfach nur populistisch irgendwie auf alle möglichen Leute drauf drischt, die einfach irgendwie ein Angebot überhaupt erst herstellen. Also insofern, danke dir trotzdem für dein Interesse heute und für den Fall, dass du mir jetzt tierisch eine reinwürgen willst, dann schreib's bitte nicht in die Kommentare, sondern mir gerne eine E-Mail und bezeichne mich gerne als dummer Jan, alles in Ordnung. Halte ich aus, hatten wir alles schon. Und wenn ihr mögt, dann sind wir nächste Woche Donnerstag wieder für euch da und wenn ihr noch eine Frage habt, dann schreibt uns auch bitte gerne. Die letzte Episode ist wie immer für eure Fragen reserviert. In diesem Sinne, macht es gut, genießt den hoffentlich bald anspringenden Frühling und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Wenn dich das Thema Leben und Wohnen im Alter auch interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link für weitere Informationen, genauso wie einen Immobilienfinder für Angebote der Take Care Immobiliengruppe. Außerdem kannst du natürlich auf der Website auch deine Daten hinterlassen und dann meldet sich ein Berater bei dir, der gemeinsam mit dir für genau deine Situation das passende Angebot erarbeitet. Klick jetzt auf kapitalanlage.takecare.de. Bis gleich.